Ja, so, guten Morgen. Ich liebe eigentlich U-Boot-Kanseln, weil als ich das erste Mal im Niger war, da sagte der Häuptling, oder der war echt der stellvertretende Häuptling, der nannte mich immer Le Gazelle. Ja, und Le Gazelle, also die Gazelle, das war natürlich ironisch gemeint. Ich sagte gerade zu Ewald, die Simone und ich, wir haben etwa die gleiche Figur, ja. Und deswegen liebe ich eigentlich U-Boot-Kanseln, wo man mich nur noch hier zum Ausguck sieht. Und aber jetzt, oh, boah, ist ja wunderbar, ist ja super hier. Okay, also, bald 58 Jahre alt, Steuerklasse 3, fünffacher Vater, vier Jungs, ein Mädchen, einfacher Opa, Boas. Der ganze Stolz meiner Frau, die ist jetzt im Oma-Himmel. Ich bin also abgemeldet sozusagen, wenn der Enkel da ist. Und die drei erwachsenen Kinder sind alle schon ausgezogen, sind verheiratet. Wie gesagt, eine hat schon einen Sohn. Und zwei, ein 17- und 14-Jähriger, sind noch bei uns zu Hause. Und Hund und Katz haben wir auch noch. Und es ist so, seit circa 15, 16 Jahren arbeite ich vollzeitlich auf der Langensteinbacher Höhe. Ich weiß nicht, wer etwas mit dem Begriff anfangen kann. Bibelkonferenzzentrum Langensteinbacher Höhe. Das sind seit vielen Jahrzehnten regelmäßig oder das ganze Jahr über Konferenzen, Seminare, Familienfreizeiten, prophetische Wochen, Israel-Konferenzen, alles Mögliche. Einmal im Jahr kommt auch Ewald Keck zu uns, im Sommer, seit etlichen Jahren. Und wir sind in der Leitung drei Geistliche, drei Pastoren, mehr oder weniger. Ich bin offiziell der theologische Referent. Und ich habe zusätzlich auch noch einen Reisedienst, bin also zumindest im süddeutschen Raum, Schweiz, manchmal auch Österreich, auch in Norddeutschland unterwegs. Und ich bin gar nicht zum ersten Mal hier in der Ecke. Also ich habe, als ich durch die ganzen Dörfer gefahren bin, dachte ich, Mensch, da warst du auch schon mal, da warst du auch schon mal und so. Aber ich muss jedes Mal neu überlegen, was jetzt eigentlich wie wo war. Und jetzt bin ich zum ersten Mal bei euch und das ist ja schön, gell? Also ich freue mich jedenfalls. Ob ihr euch freut, das könnt ihr vielleicht in einer halben, dreiviertel Stunde sagen. Ewald hat gesagt, du kannst reden über was du willst, nur nicht über 40 Minuten. Vielleicht sagt der eine oder andere schon, was, so lang, Ewald, bist du verrückt, aber mal sehen. Gut, ich habe euch zu Beginn ein Bild mitgebracht. Wenn man das mal kurz auch projizieren kann. Und da sieht man den Chanukka-Leuchter. Und zwar den diesjährigen Chanukka-Leuchter, aber ich glaube, das ist all die Jahre, 16 Jahre lang in Berlin schon dasselbe. Und der Chanukka, die Chanukia, das ist im Unterschied zur Menorah, sind es acht beziehungsweise neun Arme. Neunarmige Leuchter, die Menorah ist siebenarmige Leuchter. Also wenn ihr zum Beispiel wissen wollt, ob einer wirklich etwas orthodoxer im jüdischen Glauben ist, ein Jude, dann hat er nie eine Menorah zu Hause. Der wird auch nie eine Menorah ins Fenster stellen, weil das gehört in den Tempel. Aber eine Chanukia, einen neunarmigen Leuchter, den sieht man. Und das geht auf ein Fest zurück, das Lichterfest, Chanukka. Und das hat natürlich dann in der prophetischen Ebene auch etwas zu tun mit dem Licht der Welt, mit Jesus. Also ist 10 Meter hoch und Rabbiner Yehuda Teichtal sagte, zur Anzünden des ersten Lichts ist schon vorbei. Die haben ihn schon wieder abgebaut. Dieses Jahr war Hanukkah 28.11. bis 5.12. Nächstes Jahr ist es dann sogar über die Weihnachtstage, zumindest bis zum 25.12. Das geht immer ein bisschen hin und her. Und Rabbiner Yehuda Teichtal sagt, es wäre ja schon eine besondere Zeit, nicht nur wegen der Corona-Pandemie, sondern auch der wachsende Antisemitismus. Das ist ein Riesenproblem und in Berlin besonders. Wenn ich in Berlin predige, bin ich dann in Kreuzberg untergebracht. Und jeder, der da mal in den letzten Jahren weiß, wo auch auch das besondere Problem steht, viel arabischer Migrationshintergrund und dann von der Kultur her viel, ja, man muss schon sagen, nicht nur Ablehnung, sondern Hass auch auf Israel. Ich erinnere mich noch, vor 2, 3 Jahren war Arnold Fruchtenbaum, ist ja ein bekannter Bibelausleger, Jude, der aber nicht nach Israel einreisen darf, weil das Rabbinat sagt, du bist ja ein messianischer Jude, du bist gar kein richtiger Jude mehr. Wer an Jesus glaubt, hat das Judentum verlassen. Und er trug sichtbar einen deutlichen Davidstern und sagte mir, jetzt bin ich auf dem Weg nach Berlin, sag ich, du, Ari, Arne, sei mal ein bisschen vorsichtig. In Berlin gibt es Ecken, da kannst du nicht einfach mit Kippa und Davidstern durch die Gegend eiern. Ja? Hat er gar nicht verstanden. Er sagt, in Texas ist das kein Problem, sage ich, in Berlin schon. Also jetzt Teichtal, dann zur Eröffnung hat er unter anderem gesagt, dieser Chanukia, dieses Chanukia-Leuchters, des Chanukka-Festes, das jüdische Volk habe seit Generationen viele Herausforderungen gesehen. Chanukka, das Fest der Lichter, zeige, das Licht ist stärker als die Dunkelheit. Und er meint natürlich Gott, ihr Bundesgott, Yahweh. Und jetzt weiß ich nicht, wie gut ihr in jüdischen Festen seid. Ich vermute mal, da hätten etliche Mühe zu erklären, was ist jetzt eigentlich Chanukka? Ich weiß nicht, ob ihr überhaupt noch ein anderes jüdisches Fest wisst. Also Chanukka ist ein sogenanntes Halbfest im Judentum. Warum? Weil es im Tanach, in den Alten, was wir Altes Testament nennen, nicht erwähnt wird. Aber es hat einen religiösen Ursprung. Also ich nenne euch mal ein paar Feste, dann könnt ihr nachher glänzen zu Hause und sagen, weißt du was, hast du schon mal gehört von Pesach, Passa, entspricht, ist natürlich, hakt immer unserem Ostern, ist davon abgeleitet, Pesach, Passa. Dann Shavuot, das ist Pfingsten, die Gabe des Geistes, damals war es die Gabe des Wortes, Shavuot am 50. Tag nach dem Auszug aus Ägypten. Dann die großen Herbstfeste, da ist der Yom Kippur, dieser große Tag, der große Versöhnungstag, an dem das gesamte Leben in Israel stillsteht. Und es war so gemein von den Arabern, die das natürlich bewusst gemacht haben, dass sie 1973 im sogenannten Yom Kippur-Krieg Israel genau an diesem Tag überfallen haben. Da steht alles still, bis dann die ganze Maschinerie anlief, weil ihr müsst wissen, in Israel sagt man, wir verlieren maximal einen Krieg und dann gibt es uns nicht mehr. Denn das ist nicht ein Krieg um ein paar Quadratmeter, sondern das sind Vernichtungskriege. Auch der Iran heute sagt ganz klar, Israel muss von der Landkarte verschwinden. Die Juden sollen sonst wohin gehen. Wir treiben sie ins Mittelmeer oder geht zurück nach USA oder nach Europa oder sonst wohin. Wir wollen euch hier nicht, das muss man wissen. In Israel weiß man das. Ein verlorener Krieg ist unser Untergang. Yom Kippur war ein Überfall am höchsten Feiertag. Und dann will ich vielleicht noch Sukkot, das Laubhüttenfest, erwähnen. Da hat der ein oder andere vielleicht schon mal was darüber gehört. Aber jetzt hier, Chanukka, das wird in der Bibel gar nicht erwähnt. Es wird zwar das Ereignis, das da dem zugrunde liegt, prophezeit, aber das Fest selber wird von Gott nicht angeordnet. Wäre auch mal ein schönes Thema, dass man sagt, warum ordnet Gott eigentlich Feste an? Er nennt sie meine Feste, heilige Feste. Es gibt vom Schöpfer, der uns nach Geist, Seele und Leib in seinem Ebenbild geschaffen hat, eine Prägung, eine Schöpfungsordnung, dass der Mensch regelmäßig vor Gott zur Ruhe kommt. Einmal die Woche, in besonderer Weise, und mindestens dreimal im Jahr. Urlaub, aber nicht Urlaub von Gott, sondern Urlaub mit Gott. Also wenn ihr nicht wisst, wie ihr das dreimal soll alles Männliche vor dem Angesicht des Herrn heute erfüllen soll, kommt einfach auf die Langensteinbacher Höhe und besucht da eine Freizeit. Das ist zum Beispiel was. Man kann nicht Urlaub von Gott machen. Man kann Urlaub mit Gott machen. Es geht um Erholung und Ausrichtung und Neuausrichtung und den inneren Kompass neu eichen nach Geist, Seele und Leib. Ein Christ macht keinen Urlaub von Gott, weil das Tiefste, die tiefste Erfüllung, die tiefste Orientierung kommt aus der Gottesbeziehung. Ja? Und das Gegenstück ist natürlich jetzt bei uns, weiß nicht, ob es dieses Jahr so schlimm ist wie die Jahre vorher, diese hektische Advents- und Weihnachtszeit, ist doch verrückt. Heute spricht bei uns Ulrich Parzani und gestern Morgen habe ich noch gesprochen. Das Gegenstück ist natürlich, die alte Kirche verstand die Adventszeit als Zeit der Besinnung, der Ruhe, der Buße, der Umkehr, um den Herrn neu zu empfangen. Und was ist draus geworden? Wahnsinn, oder? Rennen, Laufen, Hektik, 24-7, Hamster im Laufrad, kaum noch Atem holen. Es ist eine verrückte Zeit und da steckt natürlich eine diabolische Strategie dahinter, der Mensch von Gott wegzuziehen und von dem Notwendigen bei Gott zur Ruhe kommen. den Atem, den Herzschlag Gottes aufzunehmen. Und deswegen kommt er ja auch in den Gottesdienst. Wenn er nur in den Gottesdienst kommt und sagt, ich will jetzt mal was erleben, das ist so wenig. Gott ist hier. Er will euch begegnen in Christus. Jedem Einzelnen, kennt jeden. Und er möchte uns hineinziehen in sein Denken, in seine Welt. Und das macht uns frei. Und das hat er übrigens auch in den Festen Israels für Israel dargelegt. Man sagt, Passa war die körperliche Befreiung aus der Knechtschaft und Shavuot, die Gabe der Tora, des Wortes Gottes. Meine Worte sind Geist und Leben. Das war die geistige Befreiung. Der Mensch ist nur Mensch in der Beziehung zu Gott. Das ist wahres Menschsein. Erfüllung. Und wenn ich den Gedanken schon angefangen habe, immer wenn ich Ewald sehe, muss ich an die 40 Minuten denken. Ich habe es im Blick, Ewald. Dann muss ich sagen, dass in der letzten Zeit, wo die Zeit wie verdichtet ist, ich habe schon das Stichwort 24-7, ich weiß nicht, heißt 724 oder 24-7, also 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Ist immer was los, Finanzmärkte, Wirtschaftsmärkte, politisch. Ich kann heute Nacht, sage ich, um 1 Uhr bei Amazon was einkaufen. Ich kann es auch bei Quelle machen. Gibt es die eigentlich noch? Weiß schon gar nicht, ist egal. Online, eine Unruhe, eine Informationsflut. Wir kommen kaum noch nach, wir können, unsere Seele kann das kaum verarbeiten. Aber so vieles ist so überflüssig. Es ist nur Müll, es ist nur Ballast. Und der Herr sagt, lass doch das mal, schieb das mal alles weg. Ich will dich mit Ewigem füllen, mit etwas, was wirklich Bestand hat. Und Menschen, die bei Gott zur Ruhe kommen und bei Gott ausruhen, Atem holen, also ist nicht gemeint, bei Gott schlafen, ja, sondern ein Stille werden vor ihm, ein hörbereites Stille werden vor ihm, die werden geprägt, die nehmen den Puls Gottes auf, den Herzschlag Gottes und den Atem Gottes und die haben auch was zu sagen. Alle anderen machen Worte. Gestern noch ein seelsorgerliches Gespräch, kann man nicht sagen. Er ist Anwalt und ist sehr spät zum Glauben gekommen. Ich glaube, er war oder ist sehr erfolgreich. Und er sagte, naja, wir Anwälte, wir Juristen, wir entscheiden ja beim Sprechen, was wir sagen wollen. Also er spricht immer. Ja? Das ist so ein bisschen unsere Zeit. Der Lautsprecher ist immer an, aber wo ist Substanz? Wo ist etwas, was wirklich trägt? Und ich denke, gerade in der Corona-Zeit haben wir Christen da, den anderen was zu sagen. Es gibt mehr als bloß Kopf hoch und wird schon irgendwie wieder werden. Ich weiß einen Ort, wo ich hingehen kann. Ich war ja Atheist. Ich bin mit 19 vom Saulus zum Paulus gekommen. Und wenn ich da mit 17, 18 hätte ich gesagt, die haben doch einen Vogel, die Christen. Am Sonntagmorgen setzen die sich zusammen und hören auf Worte aus einem tausenden alten Buch. Die haben doch eine Meise. Die haben wahrscheinlich noch nie ein Physik-, Astronomie- oder Chemiebuch in der Hand gehabt oder Biologiebuch. Die sind doch dumm. Die sind doch vernagelt. Das kann ja nur noch im tiefsten Schwarzwald so sein. Entschuldigung. Und es ist ja ganz anders. Wir haben ja wirklich was zu sagen und die Menschen haben Sehnsucht. Die Lehre, und das ist auch das Positive an dieser Pandemie, dass viele gemerkt haben, ja, was bleibt eigentlich, wenn dieses Spaß- und 724-Leben nicht mehr geht? Zurück zu Hanukkah. Oh, ja, jetzt, das habe ich alles schon gar nicht vorgesehen. Zählt es trotzdem zur Zeit? Ja, okay, ich höre jetzt auf, Ewald, mit der Zeit. Also, was war der Hintergrund? Es war Mitte des 2. Jahrhunderts, da hat ein syrischer Herrscher versucht, das Judentum auszurotten. Also einer der zahlreichen Versuche, das Judentum von der Bildfläche verschwinden zu lassen. Und Antiochus Epiphanes, ein antichristlicher Vorläufer, der vierte, einer aus dem Herrschergeschlecht der Seleukiden, der war eigentlich Humanist. Der war eigentlich hellenistisch, Menschen. Der Mensch, das Maß aller Dinge, der Mensch in der Mitte. Und er war auch nicht gegen Religion. Die Religion kann ihren Platz haben, es ist aber nicht absolut zu setzen. Du musst alles irgendwie einbeziehen. und die griechischen Ideale und Gedanken. Und so hat er zunächst versucht und hat dabei etlichen Juden auch in Judäa Anklang gefunden, sozusagen diese moderne Weltsicht, dieses hellenistische Denken, das ja heute über die Aufklärung, Renaissance wieder ganz in unsere Gesellschaft gekommen ist, seit vielen Jahrhunderten, dass sie das einsehen. Und da gab es auch etliche, die haben gesagt, ja klar, wir müssen mit der Zeit gehen, modern sein, wir haben nicht mehr so von gestern alles. Und die haben dann auch entdeckt, ja, der Zeus, der Göttervater, das ist doch eigentlich unser Gott, das ist doch identisch. Ja? Also da war alles irgendwie kompatibel. Aber der Druck hat dann, oder dieses Verführen hat nicht gereicht. Und dann hat er Druck ausgeübt, dann hat er die Tora verboten, die Heiligen Schriften, die Beschneidung verboten. Ich muss sagen, das ist ja nicht so schlimm mit der Beschneidung. Beschneidung heißt, du sagst dem Bundesgott, du sagst dem einen wahren Gott ab, wenn du das nicht machst als Jude. Also schrecklichste Strafen. Er hat den Tempel entweiht, er hat ein Zeusbild in den Tempel stellen lassen, ein Vorbild für den Gräuel der Verödung, den der Antichrist einmal aufstellen wird, im dritten noch zu bauenden Tempel in Jerusalem. Und dort wurde auch die Brandopferplatte entfernt und Schweine geopfert. Das geht gar nicht im Judentum, geht überhaupt nicht. Das Schwein ist ein unreines Tier. Also hat alles getan, um diesen Kult zu unterdrücken. Und dann haben sich, und das hat vielleicht der eine oder andere schon mal gehört, die Makkabäer, die Hasmonäer, die waren von Gott geführt, Widerstand zu leisten. Haben furchtbare Opfer gebracht, aber vor allem Judas Makkabäus, der hat dann mit einer kleinen Kraft, einem kleinen Heer, das große syrische Heer besiegt und hat immer wieder Triumphe gefeiert. Und da wurde Israel, Judäa nochmal frei unter den Hasmonäern. Jetzt kommt's, Hintergrund von Chanukka. Also 167 vor Christus wird dieser Tempeldienst brutal unterbunden. Vorher war er tolerant, übrigens alles Modell für den letzten Weltherrscher. Tolerant, human, religiös, kann alles sein. Aber dann geht es immer weiter, du musst immer mehr lassen, bis du am Schluss eigentlich den Glauben, wie ihn die Bibel lehrt, aufgeben musst. Und dann kommt die Härte, dann kommt die Brutalität. Fast hätte ich eine Parallele zu bestimmten Dingen gezogen, aber lass mal das rein, dann schiebt es weg. Tja, willst du nicht hören, so gebrauche ich Gewalt. Ja, also. Und dann haben die Makkabäer, genau wie vorhergesagt, nach 1150 Tagen den Tempel wieder zurückerobert, Jerusalem, und haben dann versucht, den Opferdienst wieder einzuführen, haben ihn gereinigt und so weiter. Und jetzt haben sie aber nur ein Krüglein heiliges Öl für den Menorah-Leuchter gefunden. Ein Krüglein reicht für einen Tag. Und der durfte nie erlöschen. Das war eine heilige Pflicht. Jetzt kann man sagen, ja gut, da soll doch mal eben irgendeiner der Priester zu Aldi oder zu Lidl gehen und da mal so von mir aus auch kaltgepresst Bioöl kaufen. Und dann kann man da wieder ein bisschen nachfüllen. Ne? Ja, das geht natürlich nicht. Nicht, weil es Aldi und Lidl damals noch nicht gab, sondern weil das war ein ganz besonderes Öl. Das musste Tahor sein. Das heißt tempelrein. Das ist noch mehr wie koscher. Koschere Dinge kann man essen. Es ist koscher, es ist rein. Aber Tahor, das ist tempelrein. Das ist für das Allerheiligste. Eine besondere Pressung, besondere Ölbäume, also Olivenbäume und so weiter. Und es dauerte circa 8 Tage, bis man da Nachschub aus Galiläa organisiert hat. Und jetzt geschah das sogenannte Chanukka-Wunder. Das Chanukka-Wunder bestand nämlich darin, dass sie den Leuchter befüllt haben und dass dieses Öl, das eigentlich von der Menge her nur einen Tag reichen würde, für 8 Tage gereicht hat. Und deswegen wird Chanukka gefeiert. Das ist ein Gebot inzwischen im Judentum nach dem Talmud. Und wie ist es geschehen? Der Talmud sagt uns auch wie. Wie bei Elia mit dem Krüglein von der Witwe. Jeden Morgen, wenn sie reingeguckt hat, war es wieder voll. Und so war es da auch. Also nicht der Leuchter brannte und brannte und brannte, sondern die haben das Krüglein wieder hingestellt. Das war ja versiegelt mit dem Siegel des Hohen Priesters, dass das Tahor ist. Und dann war es am nächsten Tag wieder voll. Und dann war es wieder voll, bis Öl da war. Und das wird jetzt bei Chanukka gefeiert. Das Licht siegt. am Israel Chai, Israel lebt, das Volk Israel lebt. Wenn sie das heute, wenn das die israelischen Soldatinnen und Soldaten an der Klagemauer singen, das ergreift einen richtig. Weil wenn man weiß, was dieses Volk an Vernichtungsversuchen bis heute hinter sich hat, und dann ist es was anderes zu sagen, Israel lebt, das ist ein Wunder vor unseren Augen. Und bis heute gibt es diese Versuche, ich habe schon gesagt, und damals auch, und jetzt, das Licht siegt, unser Gott ist treu, er lässt uns nicht, der Feind mag noch so mächtig sein. Und das wird also an Chanukka gefeiert, dem Fest der Lichter. Übrigens, Jesus hat dieses Fest auch gefeiert, das finden wir in Johannes 10, es war damals das Fest, der Tempel war in Jerusalem, es war Winter, und Jesus ging umher im Tempel in der Halle Salomos. Und seit der Tempel zerstört ist, wird sie in der Synagoge, in den Familien gefeiert. Ich schalte mich manchmal live zur Klagemauer. Vor allem nachts, da ist immer was los, da betet immer irgendeiner. Geht ja heute kein Problem, hat es Livecam. Und jetzt während Chanukka war da auch eine Chanukia, ein Leuchter, der ist jetzt wieder weg. Den hat man dann, diesen neunarmigen Leuchter hat man an die Klagemauer gestellt. Der neunte Leuchter, vielleicht können wir das Bild nochmal, ich weiß nicht, seid ihr noch wach? Okay, könnt ihr nochmal. Den mittleren, der muss gar nicht, das ist der Shamash, das ist der Diener, das ist ja jetzt elektrisches Licht. Aber normalerweise ist es der, den man anzündet und mit dem Diener zündet man erst eins, am nächsten Tag zwei, dann drei, bis zu acht Tagen. Ja? Also der Shamash, dieser mittlere, ist der Diener, mit dem angezündet werden. Und es werden auch bestimmte Segenssprüche gesprochen. Am bekanntesten ist der Segensspruch, den man Shechianu nennt, das heißt übersetzt, der uns das Leben gibt und erhält. Gepriesen seist du, ewiger unser Gott, König der Welt. War jemand schon mal in Israel? Okay, dann kennt ihr ja die Formel, die da immer kommt, auch in jeder Synagoge. Baruch atah Adonai Eloheinu Melech Haolam, König der Welt. Jedes Gebet beginnt so. Ich war vorgestern Nacht, ich bin freitags immer zum Sabbatbeginn in New York in einer Synagoge, online. Hab keinen Privatchat, hab keine Concord. Und alles beginnt so, jedes Gebet. Also, gepriesen seist du, ewiger unser Gott, König der Welt, der du uns hast Leben und Erhaltung gegeben und hast uns diese Zeit erreichen lassen. Das ist ein Wunder. Friedrich der Große, Agnostiker, elend unter 30 Windhunden oder was er gehabt hat, in Sanssouci, der bald verfault, muss man sagen, ein Künstler. Er sagte zu seinem bekannten General von Zieten, nenne er mir einen Gottesbeweis. Und der fromme General sagt, die Juden, Majestät, die Juden. Und jetzt, wir leben ja nach 1948. Seit Jahrtausenden steht mehrfach in der Bibel, es wird wieder eine Rückkehr des jüdischen Volkes ins Land der Väter geben und dort werde ich mich ihrer erbarmen. Man muss schon geistlich Tomaten auf den Augen haben, um nicht zu sehen, dass wir in den Tagen des Messias leben. Also dieser Segen wird gesprochen, es ist ein Wunder, es ist ein absolutes Wunder, dass es das gibt. Aber es ist alles nur Hinweis auf das Licht der Welt. Denn das Licht wird triumphieren, das ist die Botschaft, dass das fleischgewordene Licht triumphieren wird. Und das fleischgewordene Licht, das inkarnierte Licht, um es mit dem Lateinischen zu sagen, ist Jesus Christus. Ist das personifizierte Licht. Ohne ihn würde niemand existieren, ohne ihn könnte niemand sein, ohne ihn hätte niemand eine Zukunft, auch wir nicht. Hoffnung braucht die Welt. Ja, aber wo ist Hoffnung? Es geht der Grube entgegen. Ob du 60 oder 80 wirst, ob du ein erfülltes oder weniger erfülltes, ob du ein schweres oder ein leichtes Leben hast, es geht letztendlich in die Grube des Grauens. Ist eigentlich eine schreckliche Perspektive. Paulus sagt, wenn wir nicht glauben würden, dass es eine Auferstehung gibt, dann lasst uns fressen und saufen, denn morgen sind wir tot. Da müssen wir maximal alles genießen. Brauchen wir nicht, weil bei uns läuft nicht die Sanduhr ab, sondern wir gehen dem Ziel entgegen. Bei ihm zu sein. Da ist das eigentliche Leben. Aber wir dürfen das nicht gering achten, was hier ist, auch so viel Schönes schon. Aber das eigentliche Leben ist, als Polykarp von Smyrna umgebracht wird, 155 nach Christus, da feierte die Gemeinde am Abend, weil noch 10 weitere Märtyrer umgekommen sind, seinen himmlischen Geburtstag. Eingegangen. Ich habe schon manchmal den Witz erzählt. Bei euch kann ich den noch bringen, weil er vielleicht nicht bekannt ist, aber wir haben ja schon so oft gesagt, da kommen die zwei über 90-Jährigen in den Himmel und die stehen mit staunendem, offenen Mund da, die können gar nicht fassen, die Herrlichkeit. Ist ja unfassbar. Also es ist ja so herrlich, so wunderbar. Und da sagt der Opa zur Oma, die ja dann nicht mehr Opa und Oma sind da oben, da sagt dann, das hätten wir alles schon viel früher haben können, wenn du nicht gewesen wärst mit deinen Knoblauchzehen. Also es ist so ähnlich, wie ein Embryo sagt, ich will doch hier drin bleiben, hier ist schön, ich wohne mietfrei, es ist warm, die Mama ist da, ich spüre einen Herzschlag, werde optimal versorgt. Und dann redest du dir den Mund fußlich zum 6 Monate alten Embryo und sagst, Mensch, das Leben ist doch erst, wenn du geboren bist. Nee, sagt er, die Tricks kenne ich, willst mich nur rauslocken. Und so ist es. Beim Herrn ist nicht Reduktion, sondern Potenzierung des Lebens, Freiheit, Kreativität, alles ohne Sünde, alles ohne Schmerz, ohne Leid, Tränen werden nicht mehr sein, aber wir werden Bauklötze staunen. Und das alles nur, weil das Licht der Welt in diese Welt gekommen ist. Ego sum lux mundi, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern das Leben haben, das Licht des Lebens haben. Umgekehrt behauptet Jesus nichts anderes als, wer ohne mich lebt, lebt am eigentlichen Leben vorbei. Und die Welt sagt es ja umgekehrt. Also als ich zum Glauben gekommen bin, da haben natürlich meine ganzen ungläubigen Freunde und meine Familie, Sekte. Erst war noch die Hoffnung, es wird sie ja irgendwann geben. Irgendwann wird er wieder aufwachen. Ja, der hat schon manche Spinnerei gemacht, das wird auch vorbeigehen. Und dann war ich immer, und die Denke ist bis heute bei Ungläubigen, na, wenn du fromm bist, hast du doch nichts vom Leben, oder? Aber wieso hast du doch nichts vom Leben? Ich sage ihm, wir sitzen hier, andere schlafen ihre Partynacht aus oder was weiß ich was, ich war auf dem Tennisplatz oder Fußballplatz oder auf Reisen oder noch im Bett. Also morgens um 10 hier in so einem Raum sitzen und zum Onkel dazu zu hören, auf die Idee wäre ich nie gekommen. Aber das kann man eben nicht verstehen, wenn man es nicht erlebt hat. Die Welt denkt, das Leben ist doch woanders. Der Bär steppt doch ganz woanders, der steppt doch nicht in Nagold um 10 Uhr am Sonntagmorgen, oder? Aber was ist das für ein Leben? Der verlorene Sohn hat ja auch gemeint, mit Partys, mit Drogen, mit Yacht, mit Jet-Set-Leben, leer. Innerlich und äußerlich am Schluss bei den Schweinen gelandet. Das erfüllt nicht. Ich habe Menschen in der Seelsorge, die haben materiell alles. Also erstmal Rolls-Royce gefahren. Och, dachte ich, eigentlich auch nichts Besonderes. War ein bisschen enttäuscht. Kannst ja alles, aber es ist auch Not. Glaubt nicht, dass das glücklich macht. Man denkt ja immer, naja, wenn. Ich meine, es darf nicht, Salomo sagt, lass mich nicht ganz arm sein und nicht ganz reich sein. Gut, bei ihm war es jetzt mit dem ganz reich sein doch noch so. Aber wenn Sie hier, man kann so, wenn man intakte Beziehungen hat, man kann mit so wenig so glücklich sein. Manchmal denke ich, die eine Hälfte der Zeit wird im Hamsterrad geeiert und gelaufen und gemacht, damit man möglichst viel, der Schwabe schwimmt ja so, möglichst viel kriegt und dann hat man Stress auf der anderen Seite, das alles wieder zu organisieren und loszuwerden. Ja, jetzt wollen wir aber auch in die Vollen gehen und lebt immer am Eigentlichen vorbei. Ich wollte doch noch mit den Kindern, eigentlich sollte ich ja mit meiner Frau. Also das Licht ist in diese Welt gekommen. Und das Licht lässt uns nicht in unserer selbstverschuldeten Finsternis. Jesaja sagt es, das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht, die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Denn ein Kind ist uns geboren. Eigentlich ja. Der Simeon sagt, nun kann ich in Frieden sterben, weil ich dein Heil gesehen habe. Der hat ja das Baby Jesus auf dem Arm. Ne? Da muss er sagen, der hat doch, der ist doch Alzheimer im fortgeschrittenen Stadium. Der hat ein Baby auf dem Arm und sagt, jetzt kann ich beruhigt sterben. Das ist doch dumm. Nein, er sagt, das ist der Erlöser, das weiß ich von den Schriften. Und Gott hat gesagt, ich werde nicht sterben, bis ich ihn sehen werde. Und jetzt weiß ich, Gott erfüllt seinen Plan. Kann ich beruhigt sterben, denn dieses Kind wird den Tod besiegen. Und er führt uns nicht nur aus der Fremdherrschaft der Seleukiden, wie damals Chanukka, also bei der Grundlage des Hanukkah-Fests, sondern aus der Herrschaft der Sünde, des Todes und des Teufels. Das ist eine viel größere Befreiung. Das Licht wird am Ende siegen. Und am Laubhüttenfest und an Hanukkah, da werden, und da können wir nochmal zwei Bilder anschauen. Ja, jetzt habe ich euch doch nochmal erwischt. Gell? Da seht ihr den Tempel zur Zeit Jesu, herodianischer Tempel. Ich will das jetzt nicht alles erklären. Da hinten ist das eigentliche Tempelgebäude, davor der Brandopfervorhof und davor seht ihr die weißen Onkels da stehen. Das war der levitische Priesterchor. Da haben die gesungen, Stufenpsalm und sonst was. Und wenn man jetzt nochmal, ich habe also keine Kosten und Mühen gescheut und bin da nochmal extra hingefahren und habe ein Foto gemacht, kannst du das gerade mal einspielen, das nächste. Wenn man jetzt genauer hingeht, dann sieht man wieder die Priesterjungs. Das ist jetzt das Nikanor-Tor offen, man blickt zum Brandopferaltar und dann auch Richtung Heiligtum. Und da seht ihr diese vier großen Leuchter. Da steigt einer gerade, ich kann mich ja bewegen, ich bin ja frei. Ist ja super. Da steigt ja einer gerade rein, hoch. Seht ihr den? Wer den nicht sieht, sollte mal den Optiker seines Vertrauens aufsuchen. Ach, seht ihr das nicht? Hier, da ist doch ein Mann. Der geht gerade diesen Leuchter hoch. Und diese vier Leuchter wurden an Hanukkah angezündet. Und die vornehmsten und frömmsten Juden tanzten vor Gott. Und der Schein, so sagt Flavius Josephus, dieser vier großen Leuchter hat am Lichterfest jedes Haus zumindest ein bisschen einen Schein von Licht in der Nacht gegeben. Und jetzt steht Jesus da am Lichterfest und eben wie gesagt am Laubhüttenfest wurden die auch entzündet und sagt, das ist alles nur Bild auf mich. Ich bin das wahre Licht. Nicht ich habe Licht. Ich bin das Licht. Nicht ich habe etwas von Gott. Ich bin göttlich. Nicht ich etwas Leben. Ich bin das Leben, personifiziert. Und wer an mir vorbeigeht, der geht an allem vorbei. Ist ja ungeheuerlich, dieser Anspruch. Ein bisschen fromm, ein bisschen singen, ein bisschen Bibel, ein bisschen Christ, das geht nicht. Kommt alles auf die Jesus-Beziehung an. Wer ihn hat, hat das Leben. Wer ihn nicht hat, der hat nichts. Und das ist eben auch mit dieser Ich-Bin-Aussage zum Ausdruck gebracht. Und es geht ja in die Welt des Lichtes, wenn wir das neue Jerusalem mit seinem Lichtglanz beschrieben sehen. Dort wird ja Gott nicht nur Orient und Okzident verschmelzen, sondern Himmel und Erde in einer herrlichen Stadt des Lichtes. Er selber wohnt ja in einem unzugänglichen Licht, aber wir werden hineingenommen in diese Welt des Lichtes. Dunkelheit, Nacht wird nicht mehr sein. Nacht ist was Unheimliches, wenn du depressiv bist oder schwer krank oder irgendwie was bedrückt. Die Nacht hat wirklich lange Schatten. Kennt ihr das von der Seele? So 12, 1, 2 Uhr. Und dann, du kommst von Seele, ist ein bisschen in eine andere Stimmung, wenn es 4, 5 Uhr, 6 Uhr wieder Richtung Morgen geht. Die Nacht ist etwas Unheimliches. Beim neuen Jerusalem heißt, Nacht wird nicht mehr sein. Gott schläft nicht, wir brauchen gar kein Bett. Bei Gott brauchen wir kein Bett. Weil man sich trotzdem hinlegen kann, aber man braucht es nicht. Nacht, Licht, eine Welt voll Wärme und Licht. Und ich habe auch den Eindruck, dass so viel Kunstlicht, zum Beispiel Times Square, das ist ja Wahnsinn. New York oder auch Tokio oder so, das ist ja Wahnsinn. Aber ich habe den Eindruck, je ärmer der Mensch im Innern wird, desto verlangender wird seine Seele nach dem Surregat, nach dem Ersatz, nach dem Kunstlicht, nach dem, es viel Pomp und Glanz, aber es lässt leer. Das ging mir ganz stark in Dubai so. Alles toll, alles super, aber leer. Ohne Kultur, ohne wirkliches Leben. Da war jede italienische Stadt, Altstadt schöner, trotz der ganzen Herrlichkeit, die da äußert. Und das ist übrigens Babylon. Babylon wird glänzen. Wenn die Christen, das, hallo, Entschuldigung, ich möchte euch nicht zu nahe, das, sagen wir mal so, da ist jetzt nichts, da seid ihr da draußen, Mensch, was ist da im Gewerbegebiet in Nagold los? Da ist ein Lichtstrahl, ein Scheinen, da ist eine Sonne aufgegangen. Nö, noch ist es verborgen, aber wenn wir beim Herrn sind. Ich will zum Schluss kommen. Jetzt dieses Licht der Welt, wenn man das ins Leben lässt, wird man zum Sohn des Lichts, so sagt es Paulus 1. Thessalonicher 5, zum Sohn des Tages. und wandelt nicht wie Kinder der Finsternis. Ulrich Barzani hat gestern so eindrücklich gesprochen, was zum Wandel im Fleisch gehört. Da würde der moderne Mensch sagen, wieso, das ist doch normal. Saufen, fressen, huren. Das würde man nicht so sagen, aber das wird so gelebt. Das ist doch das Leben. Wandelt als Kinder des Lichts, Epheser 5. Und so dürfen wir, je mehr wir mit Jesus gehen, immer durchlichteter werden. Wir dürfen eine Veränderung erleben, eine Neuausrichtung. Wir dürfen kompatibel werden mit der Welt des Lichtes als Menschen des Lichtes. Und da möchte ich zum Schluss auf uns diesen Vers, der eigentlich Israel gesagt ist, der aber allen mit Gottes Beziehung letztlich gilt: Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Das ist möglich in Christus. Ich kann das nicht aus mir. Könnt ihr scheinen als Lichter an einem dunklen Ort, wie es Paulus in Philipper 3 sagt? Nee, aber durch die Verbindung mit Christus ist das Licht des Lebens in meinem Herzen. Und das spüren wir. Was hat der? Er ist ja genauso ein Sünder wie ich. Ich kenne den doch von früher. Und auch jetzt noch schießt der Mandenbock. Der ist doch genauso arm, der ist doch gar nicht. Aber irgendwas ist da. Was ist das? Ja, ich habe Jesus. Das muss man nicht platt und dumm sagen, aber ich weiß noch, da war ich Atheist und da hatten wir den Lehrer, durch den ich zum Glauben gekommen bin. Ich konnte es nicht fassen. Ich habe aus allen Rohren rhetorisch gegen diesen Glaubensmenschen geschossen. Aber irgendwas hatte der. Das hat mich fasziniert. Also nicht die gleiche. Wenn er gesagt hätte, komm, ich gehe mit dir. Ich weiß noch mal, wir waren einmal in Berlin. Da sind wir morgens um 5 zum Wannsee rausgefahren zum Schlafen. Da sind die ersten zum Arbeiten in die Stadt gefahren. Also der Lehrer hat nicht gesagt, ja, da gehe ich mit euch nach Berlin und dann machen wir das Gleiche, was ihr macht. Der war anders. Aber das war das Attraktive. Irgendwas war anders, erfüllt und glücklich. Ein Sohn des Lichtes. Und die Menschen haben tiefe Sehnsucht. Das Licht zieht an. Es war mal ein Gerber. Am Niger habe ich das auch gespürt, am Fluss Niger. Da stinkt es furchtbar, wo Leder und Felle und das gelbe Handwerk, das kennen wir ja kaum noch so. Und da stank es auch, und das war so die Biedermeierzeit. Und da war ja so, oh, Französische Revolution, das haben wir jetzt ja gerade wieder, Wiener Kongress 1815 zurückgebogen. Jetzt, was macht er in seiner Stube für Versammlung? Warum gehen die Leute freiwillig zu dem stinkenden Laden von Gerber? Und da hat er... Pfarrer hat den Bürgermeister, da muss mal einer kontrollieren, der hat den Dorfbüttel engagiert, du guckst mal, mach mal James Bond und krieg mal raus, was die da in der Wohnstube von dem Gerber machen. Und er hat sich unter das Fenster gesetzt im Sommer und da war offen und hat dazugehört. Es dauerte aber nicht lang, weil das war ein frommer Mann. Dann saß der Polizist nicht unten an der Bank lauschend vorm Fenster, sondern dann saß er in der Stube und war bei der Bibelstunde dabei. Es kam dem Bürgermeister wieder komisch vor, dachte, jetzt ist er auch noch. Was ist jetzt los? Da hat der Bürgermeister sich auf die Bank vors Fenster gesetzt. Und es dauerte nicht lang, dann saß auch der Bürgermeister in der Stube. Das Licht zieht an. Das Licht zieht an, trotz Gestank. Es zieht an. Ihr seid das Licht der Welt. Mache dich auf, werde Licht, denn das Licht, dein Licht kommt und die Herrlichkeit geht auf über dir. Jesus heißt uns leuchten mit hellem Schein wie ein kleines Lämplein, brennen klar und rein. Christen sollen leuchten in der dunklen Welt. Das ist ein Kinderlied. Jedes an dem Plätzchen, wohin Gott es stellt. Jesus heißt uns leuchten zuerst für ihn. Sicher weiß und merkt er, ob wir für ihn glühen, ob wir helle leuchten in der dunklen Welt. Jedes an dem Plätzchen, wohin Gott es stellt. Jesus heißt uns leuchten auch um uns her, in der Nacht und Sünden des Leidens mehr. Selig, wenn ein Lämpchen seinen Kreis erhält, leuchten an dem Plätzchen, wohin Gott es stellt. Wir beten. Ja, Vater, du hast das Licht, deinen Sohn gesandt, um es Licht werden zu lassen. Und so haben viele von uns erlebt, wie es Licht im Herzen wurde, durch deine Gnade und deine Güte. Und nun lass uns von diesem Licht zeugen und lass uns dieses Licht hineintragen in die Finsternis, in die du uns gestellt hast. Zeugen von dir zu sein, von der Hoffnung, vom Leben, vom Heil. Es gibt noch was. Es ist mehr zwischen Himmel und Erde als das, was man sehen und fühlen und messen kann. Und so hab du Dank, dass das Licht in uns lebt, dass du Licht werden lassen hast und dass du uns auch als Leuchter entzünden willst, für andere Licht zu geben und wenn du es schenkst, sie wiederum zu entzünden. Lass uns nicht an unserem eigentlichen Leben und Auftrag vorbeileben, sondern die Zeit auskaufen und nützen, bis du kommst. Amen.